Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem Miss Insider Podcast. Ich rede hier mit Kichu Freri über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 68 steht an. Wir nehmen auf bereits am Dienstag dieser Woche, und zwar am 21. Oktober um 21 Uhr abends. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern, der Standortförderung des Kantons Bern und Wenger Vieli. Guy, was sind heute die Themen?
Ja, heute haben wir in den News den EY Entrepreneur of the Year 2025 Award, dann das Investment von Amazon in Flink und Periodics Lab, KI in Materialwissenschaft, will Materialentwicklung revolutionieren. Extrem spannendes Thema. Dann im Schwerpunktthema haben wir einen Gast. Diesmal ist Andreas Schmidt zu Gast bei uns. Und dabei mit ihm zusammen beleuchten wir genau, was ein Venture Partner bei einem VC denn macht. Als Hörerfrage beantworten wir die Frage, wie finde ich eigentlich ein Business Angel? Und noch wichtiger, wie überzeuge ich ihn, in mein Startup zu investieren? Spannendes Thema. Zum Schluss, wie immer, ein paar Transaktionen.
Gut, beginnen wir mit den News der Woche. Und zwar sprechen wir über eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Schweizer Gründerszene, dem Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2025. Dieses Jahr gingen die Preise an drei Unternehmerinnen, die exemplarisch zeigen, wie stark Schweizer Innovationen inzwischen auch international wahrgenommen werden. Wir picken die Venture- und Startup-Gründer heraus. In der Kategorie Scale-Up Leaders gewann Luc Burnier von NuGlas, einem Spin-off aus dem Kanton Watt, das Glas mittels Lasertechnologie für Mobilfunkfrequenzen durchlässig macht. Damit werden Gebäude im Innenraum netzfreundlicher, ein großes Thema für die Zukunft von 5G und IoT. In der Kategorie Visionary Entrepreneurs überzeugte Martin Fengler von Meteomatics. Sein Unternehmen entwickelt eine Wetter-API und Drohnentechnologie, die hyperlokale Wetterdaten liefert, mit hoher Relevanz für Energieunternehmen, die Luftfahrt oder auch die Logistik. Ja, das Signal ist klar, Schweizer Unternehmertum lebt und Technologieskalierung findet längst nicht nur in Zürich oder Lausanne statt, sondern im ganzen Land. Wenn man sich nun NuGlas und Meteomatics anschaut, zwei Firmen, die sehr unterschiedliche Technologien, aber ähnliche Ambitionen haben, beide transformieren bestehende Industrien mit Deep Tech. Welche strategischen Gemeinsamkeiten siehst du, Guy, bei solchen Fällen, bei solchen Cases? Und was können GründerInnen daraus lernen?
Ja, ich sehe da tatsächlich ein klares Muster. Beide Gründer, die haben ein technisches Problem tief verstanden, bevor sie überhaupt an ein Businessmodell gedacht haben. Das unterscheidet sie von vielen Startups, die zuerst mal an den Markt schauen und dann versuchen, eine Technologie dafür zu finden und ein sinnvolles Businessmodell aufzubauen. Bei NuGlas und Meteomatics, da kam die Innovation als echter Ingenieurskunst und haben es dann geschafft, diese Technologie sehr gezielt in einen wachsenden Anwendungsbereich zu übersetzen. Zweitens sind beide Unternehmen sehr langfristig orientiert. Sie haben ihre Firma über Jahre aufgebaut, nicht einfach mit einem kurzfristigen Hype-Kapital, sondern mit ganz klarem Fokus auf Produktreife und Datenqualität. Das ist für mich typisch ein Siegel Swiss Deep Tech. Drittens, was oft unterschätzt wird, möchte ich aber hier doch erwähnen, beide haben sich sehr früh starke Industriepartner eingebunden. Meteomatics arbeitet mit Energie- und Luftfahrtkunden zusammen, NuGlas mit Baukonzernen und Netzbetreibern und auch mit der SBB. Und diese Brücke zwischen Technologie und Anwendung, das ist ein entscheidender Hebel, um aus einer guten Idee ein skalierbares Unternehmen zu bauen.
Ja, wenn ich es auf einen Punkt bringe, die Firmen zeigen, dass Erfolg eben weniger von Move Fast and Break Things kommt, sondern von Build Slow and Build Right. Die Frage ist, ob das auch für unsere VC-Cases gilt oder eben nur in diesem Fall. Aber es zeigt eben schon, dass dieses Build Slow, Build Right sehr nachhaltig sein kann. Kommen wir zur zweiten News aus dem europäischen E-Commerce-Sektor. Laut Berichten von Handelsblatt und Bloomberg von heute erwägt Amazon einen Einstieg beim Berliner Schnelllieferant Flink. Der E-Commerce-Riese könnte sich an einer neuen Finanzierungsrunde unter 100 Millionen beteiligen, gemeinsam mit Bestandesinvestoren wie zum Beispiel Prosus. Zur Erinnerung, Flink war einer der letzten Überlebenden der Quick-Commerce-Welle, nachdem Gorillas verkauft und Getir sich zurückgezogen hat. Nach 2 Jahren intensiver Restrukturierung meldet das Unternehmen seit August Profitabilität und will wieder wachsen. Mit Rewe als 20% Eigner und Partner im Einkauf hat Flink eine solide Basis. Das Netzwerk umfasst rund 150 Standorte in Deutschland und den Niederlanden. Ein Amazon-Einstieg wäre nicht nur ein finanzieller Boost, sondern auch ein strategisches Comeback in den deutschen Lebensmittelmarkt, nachdem Amazon Fresh stillschweigend eingestellt wurde. Für Prime-Kunden könnte das bedeuten, noch schnellere Lieferungen von Alltagsartikeln und eine effiziente letzte Meile. Yagi, Amazon hat sich in Europa beim Thema Lebensmitteln bisher schwer getan. Das Fresh-Modell war teuer und logistisch sehr komplex. Jetzt also möglicherweise ein Einstieg bei Flink, einem lokalen Player. Wie würdest du diesen Schritt strategisch einordnen? Geht es hier primär um Marktanteile, um Daten oder um die Infrastruktur der letzten Meile?
Ja, das Investment von Amazon in Flink ist für mich ein klassisches Beispiel dafür, wie Strategen, nachdem sie sich einmal verbrannt haben, viel Kapital investiert haben, wieder zurückgezogen haben, sich wieder von der Seitenlinie zurück in ein schwieriges Segment antasten. Ja, das Ganze mit wenig Risiko auf sich zu nehmen. Ich meine, Amazon hat in Deutschland gut aufgezeigt mit Fresh, wie teuer und ineffizient dieser Aufbau war. Ihre Lieferkette für Lebensmittel war enorm komplex und das haben sie, glaube ich, nie in die wirkliche Profitabilität geschafft damit. Und das Investment in Flink, das ist nun ein pragmatischer Weg. Man kauft eine bestehende Infrastruktur, testet den Kundenzugang, das Liefernetz. Ja, und ja, halt eben ein 100 Millionen Risiko. Was ist das für Amazon schon? Die haben deutlich größere Portokassen als das. Also von dem her, für Amazon ist der Move vor allem ein strategisches Infrastrukturplay. Flinks Städtenetzwerke und Fahrer lassen sich natürlich nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für Prime Same-Day-Deliveries nutzen. Und da liegt ja, der effektive Hebel für Amazon, die Optimierung der letzten Meile für alle Produktkategorien aus ihrem Netzwerk. Gleichzeitig erhalten sie natürlich den Zugang zu den Konsumentendaten im Alltag, also Einkaufsrhythmen, spontane Bedarfe, Frequenz. Das sind natürlich Insights, die im Commerce-Game extrem wertvoll sind, von denen wird Amazon sicherlich auch Profit schlagen. Und wenn Flink wirklich profitabel arbeitet, ist das zudem ein Signal, dass Quick Commerce in Europa nicht tot ist. Nur die Modelle müssen halt lokal fokussiert und kapitaldiszipliniert sein, damit das funktioniert. Und vielleicht zum Schluss, Amazon sieht mit dem Investment extrem tief rein in den Engine Room von Flink und könnte die Firma, wenn sie dann passt, ja, relativ einfach übernehmen mit einem paar Milliarden Angebot. Denke ich, könnte das plötzlich möglich sein.
Sehr schön. Der Quick-Delivery-Markt funktioniert also doch, kann man sagen, wenn man es richtig macht. Eine weitere Meldung, die in der Tech-Szene für Aufsehen sorgt, gerade in den letzten Stunden, Periodic Labs, ein neues Startup von Liam Fedus, einem der zentralen Köpfe hinter ChatGPT bei OpenAI, und Ekindogus Kubuk, ein früherer Machine Learning und Materialwissenschaftsforscher bei Google Brain, ist mit einem unglaublichen 300 Millionen Dollar Seed Round aus dem Stealth-Modus gekommen. Angeführt wurde die Runde von Felicis Ventures mit Beteiligung zahlreicher bekannter Angels und Top-VCs aus dem Silicon Valley. Die Idee klingt nach Science Fiction oder nach dem logischen nächsten Schritt. Periodic Labs will die Materialforschung automatisieren, also den Prozess, wie neue Materialien entdeckt, synthetisiert und getestet werden. Der Plan ist, eine Simulation identifiziert neue chemische Verbindungen, ein Roboterarm mischt die entsprechenden Substanzen und ein LLM, also ein Sprachmodell, analysiert die Ergebnisse und schlägt Anpassungen vor. Damit zielt Periodic Labs auf einen massiven Markt zwischen KI, Robotik und Materialwissenschaft, der bisher von traditionellen Laborprozessen dominiert war. Ja, Guy, Herr Dr. Chemie, das ist eine riesige Wette auf die Automatisierung von Wissenschaft. Wenn man hört, dass zwei der führenden Köpfe von OpenAI und Google Brain jetzt die Materialforschung aufmischen wollen, ist das der Beginn einer neuen Welle von AI-First-Science-Startups?
Ja, ich meine, sie sind natürlich nicht die einzigen AI-First-Science-Startups auf dem Parkett, aber sicherlich die, die jetzt mal massiv finanziert wurden, eine enorme Kredibilität mitbringen. Und ich würde schon sagen, dass die nächste große Frontier, also die nächste große Grenze für KI nach der Sprache, nach Code und vielleicht auch sogar nach eher einfacher Biotech eben die Materialforschung auch ist. Und Periodic Labs zeigt, dass sich eine neue Kategorie formiert, autonome Forschungsunternehmen. Statt dass Menschen Simulationen, Experimente und Datenanalysen getrennt durchführen, wird jetzt das Ganze in einer Feedback-Schleife geschlossen, vom Modell über den Roboter bis hin zur Hypothese für das nächste Experiment. Für mich als Chemiker, der früher eben auch mit KI-Modellen, mit den ganz frühen Modellen habe ich gearbeitet, in der Synthese, das sind schlussendlich die Labortests zentral, dass man eben effektiv validiert, was man da vorhergesagt hat. Und wenn man das jetzt durch die Robotik gut ergänzen kann, ist es natürlich ein immenser Schritt für die ganze Materialwissenschaft und da können Prozesse extrem verschlankt und beschleunigt werden für neue Materialien zu entdecken. Wenn dann das auch funktioniert mit der Analyse, das ist auch nicht ganz ein No-Brainer, dass man da dann effektiv herausfindet, hat es gut geklappt oder nicht. Am Periodic Labs finde ich auch spannend, dass wir hier nicht nur über die Produktivitätssteigerung sprechen, sondern über neue Entdeckungsmöglichkeiten. Wenn KI-Systeme systematisch neue Materialkombinationen testen können, mit Robotern, die unermüdlich 24/7 arbeiten, dann beschleunigt sich die Forschung wirklich massiv und sie wird auch entkoppelt von den Erfahrungen von Senior Scientists und bekommt so etwas wie einen neuen jugendlichen Schalk und testet viel mehr auch einfach mal, weil sie denkt, hey, das könnte was werden. Und das ist im Grunde ein bisschen so etwas wie eine Deep-Mindisierung der Materialwissenschaft, wenn man das auf Nerdisch sagen möchte. Ich glaube, solche Teams, ehemalige Top-Forscher mit Zugang zu massivem Kapital, werden die nächste Welle prägen, ähnlich wie das bei DeepMind in der Biologie der Fall war.
DeepMindisierung gefällt mir sehr gut, muss ich mir merken.
Wenger und Wiley, ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wiely begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wiely, ihre Rechtsberatung für Startups. Dieser Podcast wird unterstützt von der Standortförderung des Kantons Bern. Ob eine Firmengründung oder Ansiedlung im Kanton Bern. Die Standortförderung des Kantons Bern unterstützt Unternehmen und Gründer mit Beratungs- und Förderangeboten und stärkt gezielt den Wirtschaftsstandort Bern.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. In der Venture-Capital-Welt gibt es unterschiedliche Rollen, die auf den ersten Blick oft ähnlich klingen. General Partner, Operating Partner, Principal, Associate und eben auch Venture Partner. Während GPs, also General Partner, die Fondsstrategie verantworten und Associates oder Principal meist das Deal Sourcing und die Analyse treiben, sind Venture Partner eine Art flexible Ergänzung zum Kernteam. Sie bringen spezifische Expertise oder Netzwerke ein, unterstützen bei ausgewählten Themen und können so die Schlagkraft des Fonds erhöhen. Typischerweise arbeiten Venture Partner nicht in Vollzeit beim Fonds, sondern in flexibleren Modellen, manche auf Mandatsbasis, manche enger eingebunden, andere eher beratend. Gemeinsam ist ihnen, dass sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass ein Fonds über sein Kernteam hinaus zusätzliche Schlagkraft gewinnt. Da es eine gewisse Ambiguität in der Rolle gibt, sorgt der Titel oft für Verwirrung. Ist ein Venture Partner nun Teil des Managements oder eher ein externer Sparringpartner?
Ja, genau darüber wollen wir heute sprechen. Und dafür haben wir einen besonderen Gast bei uns im Podcast, Andreas Schmidt. Er ist Venture Partner bei Picus Capital, dem VC, der aus der Rocket-Internet-Ecke kommt. Picus ist ein international tätiger Frühphaseninvestor mit Sitz in München, der in den letzten Jahren ein beachtliches Portfolio aufgebaut hat. Biotech und Deep Tech, das sind die Fokusthemen und im Idealfall finden Sie Firmen zwischen KI und Life Science, die da an der Intersektion zusammenarbeiten. Andreas ist promovierter Biochemiker und Serienunternehmer mit langjähriger Erfahrung im Biotech- und Healthtech-Bereich. Er hat mehrere Unternehmen aufgebaut, internationale Finanzierungsrunden verantwortet und sich als Brückenbauer zwischen Wissenschaft, Startups und Investoren etabliert. Er ist Mitgründer des Netzwerks Springboard Health Angels, das Investments und Mentoring im Bereich Biotech und Digital Health aktiv vorantreibt. Mit dieser Kombination aus technischer Tiefe, unternehmerischer Erfahrung und internationalem Netzwerk ist er prädestiniert für eine Rolle als Venture Partner. Heute wollen wir gemeinsam mit ihm herausfinden, wie genau seine Arbeit bei Picus aussieht, was die Besonderheiten dieser Rolle sind und welchen Mehrwert Venture Partner für Fonds und Gründer bringen könnten. Herzlich willkommen, Andreas. Es freut uns extrem, dich heute zu Gast bei Burn Rate zu haben.
Ja, ganz vielen Dank. Freut mich, heute hier zu sein.
Sehr schön. Starten wir doch gleich mit der Diskussion. Andreas, du bist Venture Partner bei Picus Capital, haben wir soeben gehört. Wie würdest du deine Rolle kurz beschreiben und wie unterscheidet sie sich von der eines GPs oder eines Operating Partners?
Ja, also wenn ich nach meiner Rolle gefragt werde, ich glaube, die erste Antwort ist, von Herzen bin ich Gründer. Und alles, was ich mache, mache ich wirklich mit der Brille auf. Und ich sehe mich da als Sparringspartner der CEOs, der Gründer im Portfolio. Ich sehe mich aber auch als der kritische Ratgeber bei Due Diligence, der mit viel technischem Know-how guckt. Ist das denn möglich? Ist der Businessplan realistisch? Funktioniert der technologisch? Aber funktioniert der halt auch im Markt? Gibt es da wirklich Spaß auch auf der Seite von Kunden und Partnern genauso zusammenzuarbeiten? Und das ist oft halt auch das, was ich bei Picus mit einbringe. Also Markt-Know-how, aber ein sehr technisches Markt-Know-how mit einem großen Netzwerk und eben der Erfahrung, das operativ selber schon mal gemacht zu haben. Aber immer, glaube ich, sehr, sehr freundschaftlich mit Gründern gemeinsam unterwegs.
Dann willst du vielleicht nochmal konkret hier ein bisschen in die Tiefe stechen. Welche Aufgaben übernimmst du bei Picus im Alltag konkret? Geht es mehr um Deal-Sourcing oder um die Portfoliobegleitung oder auch um Fundraising?
Ganz wenig um Fundraising, auch wenn ich das sonst relativ häufig mache. Es geht immer wieder um Portfoliobegleitung. Sparringspartner von anderen C-Level-Foundern zu sein, ist immer ein wichtiges Thema. Es geht aber auch oft um Entscheidungsfindung. Also nicht so sehr um das ganz breite Scouting. Da gibt es eben auch gerade bei Picus Scouts, die halt ganz große Sektoren screenen und sich alles Neue angucken. Da gibt es inzwischen halt auch viele AI-Tools, die da verwendet werden, wo auch Picus ein Schwergewicht ist, halt sowas zu implementieren. Und sobald es bei Deals sich dann rauskristallisiert, okay, das ist schon spannend, das ist klar Deep Tech, da kommen unterschiedliche Wissensgebiete zusammen, dann zu gucken, gemeinsam mit Gründern, gemeinsam mit den GPs, gemeinsam mit anderen Leuten, die vielleicht auch noch als Experten eingebunden sind, was ist denn eigentlich der sinnvolle Businessplan für eine spannende Technologie? Erlebt man ja auch in Europa ganz oft, dass Gründerteams technologisch super aufgestellt sind, aber vielleicht nicht so viel Markterfahrung haben. Und dann gibt es halt natürlich Feedback wie, wir würden schon gründen, aber wir denken, dass euer Businessplan in eine andere Richtung gehen muss. Und so ein Feedback, da sind wir ganz eng eingebunden und da sage ich auch wir, weil ich das meist ja auch nicht alleine mache, sondern mit vielen meiner Kollegen, je nachdem, welches Thema da gerade auf den Tisch kommt.
Rechtlich gesehen, bist du bei Picus angestellt oder bei den Portfoliofirmen, die du unterstützt? Oder wie läuft das genau?
Nee, also es gibt einen Partnerschaftsvertrag mit einer Incentive-Struktur für Picus. Und daneben bin ich natürlich selber auch als Angel unterwegs. Hatte bis neulich ja auch noch, war ich bei Unternehmen unterwegs, meinem letzten Unternehmen, das ich selbst verkauft habe. Und was am Horizont gerade erscheint, ist, dass ich eben demnächst halt auch selbst General Partner sein werde.
Okay, spannend. Das heißt, es ist geplant, dass du vielleicht dann auch als GP da einsteigst.
In einem neuen Fonds. Ja. Der zweite Teil der Aussage ist, also es wird einen neuen Fonds geben von Springboard, der aber auch partnerschaftlich mit Picus zusammenarbeiten wird.
Verstehe.
Ich glaube, das, was wir in der gesamten Venture Capital Industrie so in Deutschland, in Europa sehen, ist, dass viele der großen Investoren natürlich eine ganze Menge Kapitalmacht haben, aber dass es einen Valley of Death davor gibt, wo es gar nicht so einfach ist, früh zu investieren. Und da sehe ich das als Synergie für beide Seiten. Und das war auch vorher so. Ich habe oft halt auch in Sachen investiert als Angel früh, die dann gerne bei einem VC wie Picus landen. Und jetzt machen wir das noch ein bisschen professioneller.
Okay, jetzt gibt es Herausforderungen oder auch Interessenskonflikte zwischen einem Venture Partner und einem General Partner. Beziehungsweise, wie geht man da vor, zum Beispiel bei Investmententscheidungen oder bei Follow-on-Investments? Liegt dort die Entscheidungsgewalt immer beim GP oder kann es hier wirklich dann auch zu Interessenskonflikten kommen?
Ich habe es nie erlebt als wirklich einen Interessenskonflikt, sondern als andere Meinung. Am Ende Der GP ist verantwortlich für den Fonds. Der steht da normalerweise für 10 oder länger noch mehr Jahre dahinter und ist halt für den Overall Return of Investment des Fonds verantwortlich. Und da habe ich auch keine rechtliche oder auch wirtschaftliche Verantwortung. Dass ich eine andere Meinung haben kann, ja, natürlich. Also ist das ein gutes Investment? Ist das ein Investment, das auch in den Fonds passt zum Beispiel? Da kann es sicherlich unterschiedliche Sichtweisen geben. Und am Ende hat natürlich der GP recht, wenn er sagt, okay, das ist vielleicht eine super Technologie, aber es passt nicht zu unserer Fondsstrategie. Die Fondsstrategie definiere ich natürlich nicht. Ich gucke, ist das ein gutes Team? Ist das investierbar? Macht das technologisch Sinn? Glaube ich da persönlich dran?
Ja, das ist natürlich spannend. Das gibt immer wieder solche Konflikte im Inneren ein bisschen in der Diskussion. Wenn wir jetzt Venture Partner anschauen, wir haben es initial angetönt, das ist extrem wenig genau definiert, diese Rolle. Versuchen Sie es aber trotzdem einmal, du bist Venture Partner und aus deiner Sicht, welche Profile passen besonders gut in die Rolle des Venture Partners? Sind das eher Ex-Gründer, Branchenexperten oder Investoren, eben Angels wie du oder die Springboard Angels?
Ich glaube, es gibt zwei Grundmodelle, die am effektivsten sind. Also zum einen sind es die mit viel echter operativer Erfahrung. Und da meine ich echte operative Erfahrung in einem kleinen Unternehmen. Das kann ein Gründer sein, der operativ wirklich das geleitet hat. Es kann auch jemand sein, der viel Erfahrung hat in den kleineren Biotech-Unternehmen. Ein Branchenexperte aus meiner Sicht ist oftmals eher der Experte, der Gutachter, jemand, den man für eine bestimmte Zeit dazu holt, der aber nicht zwangsläufig der Venture-Partner ist. Viele Venture-Partner sind auch Leute, die in eine C-Level-Rolle springen würden. Das sehe ich viel mehr in den USA als in Europa. Also so ein Pool von erfahrenen Serial Entrepreneurs, die gegebenenfalls auch Chief Business Officer, Chief Medical Officer oder auch CEO sein können. Und daneben sehe ich, dass das, was wirklich hilft, ist Leute, die verstehen, wie ein Exit funktioniert. Und das kann aus unterschiedlichen Perspektiven sein, aber ich glaube, wir müssen halt alle eben mal doch gucken, wie ist denn Exit zu denken? Ist das wirklich eine IPO? Ist das ein Trade Sale? In welche Richtung geht das? Das ist bei Therapeutics noch ein bisschen einfacher, weil der Business Case meist relativ klar ist. In vielen anderen Bereichen von Life Science ist das überhaupt nicht so klar. Und in so einem interessanten Spannungsgefeld, in dem halt auch Picos unterwegs ist, also auf der einen Seite Datenwissenschaften, AI-getriebene Technologien, aber eben auch Lebenswissenschaften, zu überlegen, wo kommt denn der Exit her und wer kann das denn vordenken? Passen denn die Meilensteine dazu? Das sehe ich klar bei halt auch Expertise von Venture-Partnern.
Und jetzt, du bist Sparring-Partner von den CEOs, den Gründern. Wie viel Freiheit hast du in deiner Arbeit mit den Portfoliofirmen? Kannst du da quasi deine eigenen Ideen einbringen, also eben deine Erfahrungen? Oder bist du da ein verlängerter Arm des GPs und setzt wirklich so den Agenda um als Krieger?
Ich glaube, das könnte ich gar nicht. Also ich meine, so verstehe ich mich selber. Also ich bin da auch sehr ehrlich und offen in beide Richtungen. Ich vertrete das, von dem ich glaube, dass es wirtschaftlich für die Firma am besten ist. Und idealerweise mache ich das mit viel Herzblut halt auch auf der Seite von Gründern, weil am Ende ein VC, der Gründer nicht unterstützt, den auch ehrliches, teilweise auch schlechtes Feedback gibt, der wird damit auch nicht erfolgreich sein. Also ein bisschen Brückenbilder sehe ich da schon. Ich glaube, ich würde meine Rolle aber nie als verlängerter Arm beschreiben.
Ist ganz konkret, welchen Mehrwert bringst du beziehungsweise das Netzwerk von Springboard den Startups im Picos Portfolio? Also wo unterstützt du die Gründer ganz konkret?
Also teilweise geht es wirklich bis hin zu tiefen fachlichen Themen. Und da sieht man, egal wie groß ein Fonds ist und wie viele GPs der hat, man kann nicht Experte in allen Bereichen sein. Und das Besondere bei Springboard ist, wir waren ja eigentlich gar nicht am Anfang Angel-Netzwerk, sondern ein wirkliches Expertennetzwerk. Also mit den Key-Opinion-Leadern in ganz vielen Bereichen von Health. Also down to the molecule, sage ich mal, in wirklich tiefen Themen. Und ich habe jetzt mehrfach halt auch Diskussionen erlebt, in denen wir stehen, wo wir halt schon abschätzen können, okay, das und das Molekül hat das und das Risiko und die drei Pharmafirmen haben da schon mal was probiert, was aber nie irgendwie veröffentlicht wurde. Und so intuitives Wissen, das hat man normalerweise nicht bei den GPs, die natürlich Tausendsasser sind, die ganz viel jonglieren müssen, auch viel Finanzthemen. Und da kommt, glaube ich, der Vorteil, wenn man Venture-Partner hat und in diesem Fall halt ein ganzes Netzwerk, also Springboard, die Core-Member sind 20 Leute mit ganz unterschiedlicher Expertise, die eben reinspringen können und Fehler finden können, halt auch in der Strategie von irgendwas, die andere, glaube ich, nicht sehen.
Jetzt, wenn du mal nach vorne spulst, die Zukunft in der VC-Branche dir anschaust, werden Fonds vermehrt Venture-Partner mit spezialisierten Skills einsetzen oder geht der Trend eher zurück zu kleineren, fokussierten Kernteams?
Ich weiß nicht, ob ich vorhersagen kann, was der Trend sein wird und was andere machen. Ich kann aber sagen, was ich mir wünsche und was glaube ich richtig ist. Wissen explodiert gerade. Das wächst nicht linear, sondern exponentiell. Und daneben Lebenswissenschaften und Datenwissenschaften wachsen zusammen und es wird unglaublich viel komplexer. Und ich glaube, die gesamte Venture-Capital-Branche würde gut dran tun, diese Rolle Venture-Partner viel breiter zu definieren und viel mehr einzubinden. Wenn man sich überlegt bei Due Diligence, bei wichtigen Entscheidungen um Meilensteine, was wäre denn die Alternative? Es selber zu entscheiden und nicht das tiefe Wissen zu haben oder einen Berater zu nehmen, den man halt für 3 Tage engagiert, der natürlich aber kein Skin in the Game hat, da ist es, glaube ich, die viel bessere Alternative zu sagen, okay, wir wollen Venture-Partner haben und gerne auch ein Venture-Partner-Netzwerk. Die Frage ist dann, glaube ich, wie intensiviert man die? Und bei uns ist es ja so, wir alle haben davor eben auch spannende Sachen gemacht und wir haben eben auch die Gelegenheit, mit zu investieren. Wir sind ja alle auch als Angel unterwegs und bei den ganz großen VCs in den USA sieht man halt auch, dass es VC-Venture-Partner gibt, die vorgehalten werden, die halt auch, sage ich mal, einen Retainer-Fee haben, das oft halt auch relativ attraktiv ist. Sieht man in Europa viel, viel seltener. Und bei Serial Entrepreneurs, wenn die realistisch schon 1-2 Exits hatten, kommt es wahrscheinlich gar nicht so sehr auf den Retainer drauf an, sondern eher die Chance, erfolgsbeteiligt zu sein.
Super, vielen Dank, Andreas, für den Besuch bei uns und deine spannenden Insights. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg.
Klasse, ganz vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Sehr gut, kommen wir zur heutigen Hörfrage. Und zwar, es geht um ein Thema, das wahrscheinlich jede Gründerin und jeden Gründer früher oder später beschäftigt. Massimo aus Bern fragt, wie finde ich eigentlich einen Business Angel und noch wichtiger, wie überzeuge ich ihn oder sie, in mein Startup zu investieren? Ja, viele Startups scheitern genau an dieser Stelle. Sie wissen nicht, wo sie suchen sollen oder sie gehen zu unvorbereitet in Gespräche. Heute wollen wir das gemeinsam aufdröseln, was funktioniert, was nicht und wie man eben als Gründer in den richtigen Angel findet.
Ja, ich schlage vor, nehmen wir doch da mal einfach ein paar Mythen auseinander. Ist nicht jeder Business Angel für dich automatisch der Jackpot, Massimo? Und nicht jeder Pitch braucht auch gleich ein Millionendeck bei Business Angels. Es kann gut sein, dass ein Angel mal einfach wegen dir investiert, weil er findet, hey, du hast ein gutes Thema, bist ein guter Typ. Und ja, wie man da hinkommt, da haben wir natürlich auch viele Ideen, wie man da Business Angels kennenlernen kann. Lass uns das doch einfach mal Schritt für Schritt durchgehen, Max.
Ja, bevor wir einsteigen, erklär doch bitte kurz, was ist eigentlich ein Business Angel und warum sind die in der Frühphase so wichtig?
Ja, in der Regel sind Business Angels erfahrene Unternehmer oder Unternehmerinnen, die mit ihrem eigenen Unternehmen Geld gemacht haben, das vielleicht auch geexitet haben und dementsprechend auf einem guten Cashberg sitzen und die wollen das jetzt wieder ins Ökosystem einbringen, also wieder in Startups investieren. Und meistens wollen sie das in einer sehr frühen Phase machen, wo die klassischen Investoren, natürlich Banken oder auch VCs noch lange nicht einsteigen würden. Sie bringen aber eben nicht nur Kapital mit, sondern sie wollen auch aktiv ihr Wissen teilen, ihre Kontakte teilen und Teil von der Story sein. Und dementsprechend ist natürlich nicht nur das Geld der Wert eines Business Angels, sondern auch, dass er Türen öffnen kann und auch an Türen anklopfen kann, an die sonst nicht so einfach kommen würdest. Eine Möglichkeit ist natürlich ganz gezielt, Online-Recherchen über Plattformen, Netzwerke zu machen. Was hältst du davon, Max? Funktioniert das wirklich?
Das ist eine gute Frage. Teilweise funktioniert das. Es gibt Plattformen wie AngelList, aber auch LinkedIn. Regionale Netzwerke sind sicherlich spannend, um immer erste Kontakte zu identifizieren. Aber nur anschreiben reicht nicht. Business Angels bekommen zig Pitches pro Woche. Also ich kenne einen guten Freund von mir, ist bekannter Business Angel und der bekommt pro Tag mindestens 5 Pitch-Decks zugeschickt. Also der Trick: Man muss vorher eine persönliche Verbindung herstellen, zum Beispiel über gemeinsame Kontakte, ein Intro oder auch inhaltliche Beiträge, wo man eben sichtbar wird. Also Cold-E-Mails ohne Substanz landen definitiv im Nirvana. Und das zweite große Thema ist eben Networking über Events. Das, glaube ich, ist definitiv erfolgsversprechend, also Gründerabende, Pitch Nights, Meetups. Warum funktioniert das oft besser als eine reine Online-Suche, Guy?
Ja, natürlich, weil du die persönliche Beziehung aufbaust. Ich meine, ich bin ja Mitgründer und nach wie vor Boardmember vom Business Angel Club Are Ventures, dem regionalen Business Angel Club in Bern und Espas Mittelland. Und ja, das sieht man definitiv, wenn die Gründer da hinkommen und überzeugend pitchen, dann investieren die Angels in Menschen, nicht nur in die Idee. Deshalb ist es extrem wichtig, dass du diese Leute persönlich triffst. Und das ein erster Eindruck, das kann nicht über eine Mail passieren, das ist eine ganz andere Beziehung, die du aufbaust. Und häufig, das habe ich auch sehr viel gesehen, kommen die Investoren am Anfang so, ja, vielleicht ist da was Interessantes mit dabei, bin ich nicht so sicher. Aber wenn du dann den Pitch machst und dein Unternehmen gut verkaufst, ja, dann finden sie das plötzlich spannend, weil eben jemand als sympathische Person das gepitcht hat, extrem glaubwürdig das Thema bearbeitet hat in nur 5-Minuten-Pitch. Und das macht extrem viel aus für den initialen Entscheid eines Business Angels, ob sie interessiert sind oder nicht. Aber das Closing von einer Investmentrunde, das passiert natürlich dann nicht am gleichen Abend, da kommt dann noch ein bisschen die. Und es gibt ja wirklich nicht nur ums Geld, das ein Angel mitbringt, sondern auch das Know-how, Netzwerk und die Reputation. Also auch für dich, Massimo, schau an, wer will investieren? Willst du die wirklich, dass sie investieren und dich dann für die nächsten 10 Jahre jede Woche anrufen und mit dir eine halbe Stunde plaudern? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das muss man auf jeden Fall auch sich bewusst sein, dass es nicht nur ein Cash-Investment ist. Max, wenn du jetzt so Massimo mal ein bisschen Empfehlungen geben könntest in Richtung Kriterien. Nach welchen Kriterien würdest du den richtigen Business Angel oder die richtige Business Angel aussuchen?
Also aller guten Dinge sind bekanntlich 3. Erstens passt die Branche, also ein Fintech Angel hilft dir im Food Startup wenig. Zweitens passt die Chemie, du musst dieser Person vertrauen können, weil sie in deine Strategie reinschauen wird. Also das, wie schon du, Guy, gesagt hast, enger Kontakt, regelmäßig, da muss ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden können. Und drittens, hat die Person Zeit? Viele Angels investieren, sind aber kaum verfügbar. Also ein guter Angel ist auch Sparring-Partner. Warnzeichen wären also zu viele Beteiligungen, kaum persönliche Treffen oder ihm das Versprechen, alles easy zu machen. Das ist meistens ein rotes Tuch. Ja, zum Abschluss. Wenn jemand gerade gründet und jetzt aktiv einen Business Angel sucht, welche 3 Schritte sollte er oder sie sofort angehen, Guy?
Ja, erstens eine klare Story aufbauen. Was ist dein Problem, welche Lösung löst du, was ist der Markt, was ist dein Unfair Advantage, zeig deine Traction auf, wo stehst du aktuell mit dem Unternehmen, ohne das bist du ja fast unsichtbar und das musst du alles in 60 Sekunden Maximum mitteilen können, der Business Angel. Zweitens, aktivier dein Netzwerk, du hast sicher viele Freunde, ehemalige Kollegen, ehemalige Mentoren. Und du glaubst gar nicht, wie viele Angels über solche Kanäle zu dir kommen werden oder in dem Sinne, zu denen du Kontakt aufbauen kannst. Drittens, geh raus auf Events, Panels, Accelerator Programs. Angels, die investieren in Menschen, nicht in die PDFs. Du musst sichtbar sein, du musst Gesprächsstoff sein im Idealfall und dann sollten deine Chancen mindestens um ein paarfaches erhöht werden.
Sehr gut. Kommen wir zu den Deals der Woche. Und zwar ist es wieder einmal eine normale Woche und wir gehen kurz auf die Deals der letzten paar Tage ein.
Ja, es waren wirklich nur ein paar Tage seit unserer letzten Aufnahme, aber es wurden gleich 3 Exits verkündet und auch einige Finanzierungsrunden. Also ein paar spannende News für heute.
Ja, wir starten mit einem spannenden News aus Bern. Exilor Luxottica übernimmt Retin AI bzw. die Muttergesellschaft Ikerian AG. Das ist ein richtig starker Exit für ein Schweizer Health-Tech-Startup.
Ja, absolut. Retin AI war ja eines der wenigen Teams, das sich konsequent auf KI-gestützte Bildanalyse in der Augenheilkunde spezialisiert hat. Ihr Produkt Retin AI Discovery ist sowohl FDA zugelassen als auch CE-zertifiziert. Das ist natürlich ein enormer Vertrauensfaktor. Damit können Ärzte und Pharmafirmen Netzhautbilder und Biomarkerdaten auswerten, um Krankheiten wie Glaukom oder diabetische Retinopathie früher und präziser zu erkennen.
Und genau das passt perfekt zu EssilorLuxottica. Der Konzern ist mit Marken wie Ray-Ban, Oakley und Supreme bekannt. Aber die eigentliche Wachstumsstory spielt längst im Bereich MedTech. Mit Retin AI holen sie sich Software und ein KI-Team, das ihre Diagnostik- und Forschungspipeline beschleunigt.
Ja, und spannend am Deal finde ich, wenn es dann auch so umgesetzt wird. Die Ikeria Nage, also die Muttergesellschaft, bleibt bestehen, inklusive Team und Partnerschaften. Das ist oft ein gutes Zeichen. EssilorLuxottica will offensichtlich nicht einfach Technologie schlucken, sondern intern auch Kompetenz mit dem neu akquirierten Team aufbauen.
Ja, und für das Schweizer Ökosystem ist das auch ein starkes Signal. Es zeigt, dass sich Deep Tech Startups im Gesundheitsbereich global durchsetzen können, selbst wenn der Weg lang und kapitalintensiv ist.
Ja, das ist oft das Ergebnis von jahrelanger Forschung, klinischer Validierung und einem langjährig hohen Burn-Rate-Profil. Wenn es funktioniert, ist der strategische Wert für den Käufer enorm. Und EssilorLuxottica spricht sogar explizit von einer neuen Ära der Healthcare, in der Daten und KI den gesamten Patientenpfad digitalisieren.
Und das dürfte Schule machen. Große MedTech-Player kaufen zunehmend Software und KI-Kompetenz zu, um schneller von der Hardware in die datengetriebene Wertschöpfung zu kommen. Retin AI ist damit ein Paradebeispiel, wie Schweizer Health AI-Startups globale Wirkung entfalten können.
Ja, und ein schöner Beweis dafür, dass KI und Deep Tech Exits nicht nur im Silicon Valley stattfinden, sondern auch im Sitem-Insel in Bern. Gratulation ans Team vom Retin AI und natürlich auch vom Sitem. Super Sache.
Gehen wir von Bern nach Zürich. K-Pit Technologies hat seinen Anteil an Endream massiv ausgebaut und ist jetzt mit fast 89% Mehrheitseigner.
Ja, das kann man einen Exit nennen für das Schweizer Gaming-Startup hinter Air Console. Für rund 16 Millionen übernimmt K-Pit die Kontrolle, nachdem sie schon in zwei früheren Runden jeweils 13% und dann im Sommer auf 15% aufgestockt haben.
Ja, und Endream hat ja eine beachtliche Reise hinter sich. Seit der Gründung 2013 hat das Team mehr als 10 Millionen Franken von namhaften Schweizer VCs eingesammelt, darunter Ring Digital Ventures, Swiss Founders Fund, Alpana Ventures, Equity Pitcher, Founderful und mehrere Business Angels aus dem SICTIC-Netzwerk.
Ja, und diese Investoren, die haben das Wachstum von Air Console erst möglich gemacht. Die Plattform bringt Smartphone-basierte Spiele auf Fernseher, Set-Top-Boxen und seit einiger Zeit auch in Autos. Über 180 Games werden von mehr als 16 Millionen Spielern weltweit gespielt. Das ist für ein Schweizer Entertainment-Startup beachtlich.
Und jetzt geht's richtig los im Automotive-Bereich. BMW, VW, Audi und Porsche bieten bereits In-Car-Gaming auf Air-Console-Basis an. Mit K-Pit im Rücken kann Endream diese Technologie global ausrollen, von der Software-Integration bis zu datenbasierten Zusatzdiensten für Autohersteller.
Ja, also passt auf, die autonom gesteuerten Fahrzeuge sind noch nicht ganz auf den Stand der Technik, ihr könnt noch nicht während dem Fahren gamen, aber der Exit ist auf jeden Fall ein schöner Beweis, dass Innovation made in Switzerland inzwischen direkt im Armaturenbrett internationaler Automarken steckt. Kommen wir zu den Finanzierungsrunden. General Intuition hat gerade eine Seed-Runde über unglaubliche 134 Millionen Dollar abgeschlossen. Die Investorenliste liest sich wie ein Who-is-who des US-Tech-Kapitals. Cosla Ventures, General Catalyst, The Rain Group und so weiter und so fort.
Ja, genau. Die Firma hat ihren Hauptsitz in New York, aber zwei der Gründer sind in Genf zu Hause. Deshalb haben wir die Runde hier auch aufgenommen. Und weil die Firma inhaltlich extrem spannend ist, die Firma entwickelt KI Foundation Modelle, die nicht auf Text, sondern auf Videointeraktion trainiert werden.
Das ist natürlich ein heißes Thema und deshalb auch die Mega-Runde mit Top-US-Investoren. Das Ziel von General Intuition ist es, Maschinen beizubringen, räumlich und zeitlich zu verstehen, also Situationen zu antizipieren, Bewegungen zu erfassen und in dynamischen Umgebungen zu handeln. Dafür nutzt das Unternehmen die Gaming-Plattform Medl, aus der es eigentlich auch herausgegangen ist, also ein Spin-off.
Ja, Medl selbst ist riesig. Milliarden von Gameplay-Clips jedes Jahr. Das ist perfektes Trainingsmaterial für KI-Agenten, die lernen sollen, in komplexen Umgebungen zu agieren. Das finde ich einen extrem spannenden Ansatz und ich bin gespannt, wie die Firma vorankommt und wann wir die ersten Produkte von ihnen am Markt sehen. Gehen wir nach Zürich. Das ETH-Spin-off Anevo hat eine Pre-Seed-Runde abgeschlossen, um seine Automationsplattform für die Immobilienbranche weiterzuentwickeln.
Ja, das Unternehmen wurde gegründet im 2024 und hat das Ziel, repetitive Prozesse wie Buchhaltung, Controlling und Reporting zu automatisieren. Also genau die Dinge, mit denen die Immobilienunternehmen heute noch unglaublich viel Zeit verlieren.
Anevo integriert sich direkt ins ERP-System und kann dadurch Aufgaben wie Datenerfassung, Rechnungsfreigabe oder KPI-Reporting selbstständig übernehmen. Im Kern nutzen sie LLMs kombiniert mit branchenspezifischen Know-how und klaren Sicherheitsguidelines, also eine sehr kontrollierte Anwendung von generativer KI.
Ja, hoffentlich ist das nicht einfach ein Rapper. Über das Thema haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Finanziert wurde das Ganze von Schweizer Investoren. Die Innovationsstiftung der SZKB war im Lead. Hohle Gasse AG war auch mit dabei. Und ein paar Angels haben auch mitgemacht.
Erste Kunden hier sind schon an Bord, was für eine Pre-Seed-Runde bemerkenswert ist. Die Investoren gehen davon aus, dass KI-basierte Automatisierung in den nächsten Jahren auch in der Immobilienwelt massiv Effizienz freisetzen wird.
Absolut, das wäre doch wünschenswert. Anevo, ein gutes Beispiel, wie ein ETH-Spin-off mit klarem, fokussiertem Use-Case und technologischem Tiefgang direkt in eine traditionelle Branche vordringen will.
Für den Abschluss bleiben wir an der ETH. Talpa Inspection hat beim ETH 100K-Wettbewerb den Hauptpreis genommen. Ein $100,000 Investment als Safe bei 4 Millionen Postmoney.
Ja, genau. Das Team entwickelt berührungslose Sensoren für Drohnen und robotergestützte Inspektionen von Betonbrücken und Metallstrukturen. Sie nutzen einen dünnen Wasserstrahl, um hochpräzise, schnell und komplett kontaktlos den Zustand sowie Rost unter dem Beton zu analysieren.
Damit lassen sich 3D Digital Twins erstellen und Instandhaltungen vorausschauend planen. Ein starkes Beispiel dafür, wie ETH-Spin-offs Hightech-Hardware mit echter Industrieanwendung verbinden. Das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Take care und tschüss.